Auch von meiner Stelle. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, und zwar: Lass deinen Glauben praktisch werden. Und den Bibeltext, den wir heute lesen, den habe ich auch aus den Losungen, der ist da vorgeschlagen, und das steht in Jakobus. Und Jakobus ist ja so ein Brief, der sehr viele Forderungen stellt an uns, und ich wollte so ein bisschen erstmal über den Hintergrund erzählen, dass der Jakobus einer der Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem war, und er ist dort geblieben, aber wir wissen ja, nachdem der Stephanus gesteinigt worden ist, mussten viele der neu bekehrten Christen fliehen, und die befanden sich dann überall und waren so ein bisschen orientierungslos, und der Jakobus will ihn einfach nochmal vor Augen stellen, wie lieb oder welche Liebe Jesus für sie hat. Dieser Brief ist eigentlich entstanden, weil der Jakobus den Menschen nochmal so richtig vor Augen stellen möchte, welchen Schatz sie haben in ihrem Glauben und dass sie das nicht verlieren, auch jetzt, wo sie vielleicht nicht mehr so dicht zusammen sind und nicht mehr so eine straffe Struktur haben. Vielleicht waren es teilweise Hauskirchen, vielleicht waren es einzelne Leute, die da unterwegs waren, und die ganzen Gemeinden mussten sich erstmal wieder neu finden. Und in diese Situation schreibt der Jakobus diesen Brief. Wenn man das so sehen und wenn man den Jakobusbrief unter dem Gesichtspunkt liest, dann wird einem vielleicht auch manches klar, dass es gar nicht so eine scharfe oder so eine Forderung ist nach Taten, sondern eigentlich immer diese Beziehung zu Jesus im Hintergrund steht. Dass man die Beziehung zu Jesus an erste Stelle stellt. Und ich möchte jetzt einfach mal den Text vorlesen. Der steht in Jakobus 5. Den habe ich da auch angeworfen. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und bittet einander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre lang und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ja, wie ist das denn, wenn wir was erleben, was uns besorgt oder was schwer ist, oder wenn wir was Gutes erleben? Wen habt ihr denn da so im Kopf? Wer ist denn derjenige, dem ihr als erstes davon berichtet? Wer ist eure Bezugsperson, dem ihr alles erzählt oder mit dem ihr alles teilt und der an eurem Leben teilhaben darf? Also ich weiß schon, wer das bei mir ist, aber bei Jakobus ist es Jesus. Jesus ist derjenige, dem er alles sagt. Und das möchte der Jakobus uns nochmal vor Augen stellen, dass wir Jesus als ersten Ansprechpartner haben. Denn wenn wir durch Schweres gehen, dann sollen wir beten. Und wenn wir was Schönes erleben, dann sollen wir Loblieder singen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Oma. Wenn man die irgendwo gesucht hat, dann wusste man schon, da, wo der Gesang erschallt, da ist meine Oma. Die hat nämlich immer vor sich hingesungen. Immer so heutzutage alte, fromme Lieder. Aber wenn ich die höre oder so, denke ich immer sofort an meine Oma, weil die immer oder sehr gerne gesungen hat. Und das ist wirklich schön. Sie hatte da auch so eine Ausstrahlung, dass man wusste, sie liebt ihren Herrn. Und der Jakobus, der möchte das uns auch so vor Augen stellen und möchte uns ermutigen, dass wir Nicht irgendwem irgendwas erzählen, sondern immer zuerst zu Gott kommen, zu Jesus, zu unserem Herrn. Weil er ist die vollkommene Liebe und die Beziehung zu ihm ist total wichtig. Und dann kommen wir zu diesem Punkt mit der Krankheit. Da fällt mir ein, wir waren jetzt vor 3 Wochen bei der Mirja und wir haben eine Fahrradtour gemacht mit den Kleinen und wie es so ist, die Noe hat irgendwie die Lenker verrissen und ist hingefallen. Und das Geschrei war riesengroß, aber ich meine, kann ich auch verstehen, es war schon nicht ganz fein, was sie da so erlebt hat. Auf jeden Fall, zum Glück war die Mirja in der Nähe, denn sie rief Mama, Mama, Mama und wollte sofort auf ihren Arm. Aber die Mama ist ja eigentlich nur diejenige, die sie in den Arm nimmt und tröstet. Wenn sie jetzt irgendwelche Schürfwunden hat oder so, das kann die Mama ja gar nicht heilen. Und trotzdem ist ein Kind immer zuerst bei der Mama. Und warum ist das so? Weil das die Beziehung ist. Wenn wir irgendwas haben, dann ist die Beziehung oder das von dem Kind zur Mutter eigentlich das Tragende. Obwohl die Mutter vielleicht mit dem Kind auch ins Krankenhaus muss oder so, aber die Mutter ist erstmal diejenige, wohin sich das Kind flüchtet. Und genau so sollen wir das machen. Das Erste, was uns einfällt, wenn uns irgendwas geschieht, ist Jesus. Dass wir zu Jesus gehen. Und dass wir ihm das sagen, was uns bewegt. Was Schönes, was Trauriges oder auch wenn wir krank sind. Aber da steht dann auch, dass man die Ältesten der Gemeinde holen soll und dass man dann mit Öl gesalbt werden soll und dass dann für einen gebetet wird. Jetzt will ich euch nochmal in die Situation mitnehmen, von der ich gerade erzählt habe, dass ja die Christen in der Zerstreuung wohnten, dass sich die Gemeinden noch gar nicht so richtig gebildet hatten vielleicht, dass es vielleicht im Moment gar keine Ältesten gab. Ich meine, wir haben ja den Luxus und die Freude, dass ihr auch manchmal uns als Älteste zu euch ruft, damit wir über euch beten. Aber überlegt mal, wie das damals war. Wen konnten die denn rufen, wenn kein Ältester da war? Und ich denke mir, dass man auch jemanden rufen kann, der reif im Glauben ist. Wenn ich einen kenne, wenn ich vielleicht gerade irgendwo bin und ich habe eine Beziehung zu einem besonderen Menschen in der Gemeinde und der weiß ich, dass dieser Mensch ein reifer Christ ist, dann darf ich den auch bitten, für mich zu beten. Ich möchte euch Mut machen, natürlich, dass ihr uns als Älteste einladet, mit euch zu beten, das machen wir auch total gerne, aber manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, die für einen da ist und mit dem man beten kann. Jesus hilft auch da. Und dann, warum soll man denn denjenigen mit Öl salben? Dieses Bild kommt aus dem Alten Testament und zwar war das so in der Stiftshütte, also dem Vorläufer von dem Tempel, da wurden die Geräte, die für Gott zur Verfügung gestellt waren, geölt. Genauso lesen wir vom Samuel, wie er den Saul salbt oder den König David, der wurde gesalbt. Also die Könige, wenn die eingesetzt wurden, wurden die gesalbt. Und das heißt, diese Geräte oder diese Menschen oder du, wenn du dich salben lässt, man stellt sich Gott zur Verfügung. Man weiht sich Gott und man wird geölt, weil man herausgerufen ist aus einer Masse von Menschen und man wird besonders für den Dienst Gottes bereit gemacht. Das bedeutet dieses Ölen. Und deswegen ist es auch gut, wenn jemand krank ist, wenn man dann sagt, du darfst mich auch ölen, weil das dann nochmal so ein Symbol ist, was von Gott selber so angeordnet worden ist, dass man dann sich Gott nochmal ganz besonders zur Verfügung stellt und weiht. Und in dem Text, den ich jetzt hier rausgesucht habe. Das ist aus der neuen evangelischen Übersetzung. Da steht nämlich nicht, dass der Kranke heil wird, sondern dass er Rettung bekommt. Rettung und Heilung ist ein Unterschied. Und die Rettung geht viel tiefer als die Heilung. Die Rettung bedeutet nämlich, dass ich gerettet bin für die Ewigkeit. Dass Gott mich retten will, damit ich bei ihm sein darf bis in alle Ewigkeit. Und das kann auch bedeuten, dass ich Heilung bekomme, aber das heißt es nicht unbedingt. Das ist genauso wie der Mann, der zu Jesus gebracht wurde und wo das Dach abgedeckt wurde. Da hat Jesus zunächst ihm die Sünden vergeben. Und danach, weil er wusste, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Anstoß danach annehmen, wenn jemand die Sünden einfach so vergibt, weil das kann nur Gott, hat er dann die Menschen auch noch geheilt. Und ich finde, diese Rettung ist viel mehr. Und wir sollten uns vielleicht, obwohl sich jeder Heilung wünscht, viel mehr darüber freuen, dass wir gerettet werden. Und ich möchte das nochmal so klar machen, jetzt, wenn ein Mensch alt ist und dann wird er ja sowieso immer kränker, immer schwächer. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann sein Leben zu Ende ist und dass, wenn man über ihn betet, er nicht unbedingt heil wird. Aber dass er dann Frieden bekommt und bei Jesus gerettet ist. Und das ist ja ein viel wichtiger Punkt als diese kurzfristige Heilung, die man bekommt, die auch wunderbar ist, die aber vorübergehend ist, weil man ja doch irgendwann stirbt. Es ist dann so, dass wir auch in diesem Punkt nochmal darüber nachdenken, dass die Beziehung zu Gott das Wichtigste ist. Die Beziehung zu Gott ist das Allerwichtigste. Deswegen sollen wir den Glauben auch so praktisch werden lassen. Das heißt, praktisch bedeutet, dass ich meine Beziehung zu Gott in den Vordergrund stelle. Dass ich die Liebe zu Gott immer wieder vor Augen habe und wieder neu in mich aufnehme und dass Jesus mein erster Ansprechpartner wird. Das ist das, was wir, ja, was wir so erleben sollen. Jesus sagt ja auch in Matthäus 22, Vers 37, wir sollen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben. Das ist das erste Gebot, das haben wir letzte Woche auch gehört, dass wir Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben. Wenn wir das tun, dann verändert sich die Perspektive, dann ändert sich unser Glaubensleben. Ich denke mal, wenn jemand das tut, dann ist es wirklich eine ganz praktische Geschichte, die wir erleben werden. Und dann ist es so, die Sünde, die wir alle haben, die blockiert uns. Die Sünde, die wir jeden Tag begehen, die trennt diese Beziehung zu Gott und die trennt die Liebe zu Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das bekennen. Und wenn wir einen guten Freund haben, ist es vielleicht auch gut, wenn wir miteinander darüber reden und dass wir dann diese Sünde ausräumen und dass wir damit füreinander beten und dann heil werden. Jesus ist so wichtig, dass wir eine gesunde Seele haben, dass wir wirklich mit ihm im Einklang sind. Und das ist ein Weg dahin, dass wir miteinander sprechen und füreinander beten. Und da steht nämlich, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Was heißt das denn, ein Gebet, das sich nach Gottes Willen richtet? Ich habe schon oft diese Floskel gehört, wo einer sagt, das bitten wir dich im Namen Jesu. Das soll das zwar zum Ausdruck bringen, aber Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn man das an ein Gebet hängt, auch wirklich bedeutet, dass ich im Namen Jesu gebetet habe. Vielleicht habe ich nur meine Wünsche vorgebracht und hänge dann die Floskel dran, sozusagen als Zauberformel, dass es doch jetzt passieren müsste. Ich stelle mir vor, wenn einer im Namen Jesu betet, das ist so ein bisschen wie in der Werbung von Hip, wo der alte Hip zum Schluss ins Bild kommt und sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, für all die Versprechen, die vorher gemacht worden sind. Und wenn man in Jesu Namen betet, dann bin ich in einer Beziehung mit Gott und weiß genau, was in seinem Willen ist. Und wenn ich da in seinem Willen bete, dann heißt das, dass es auch erhört wird und dass es wirkungsvoll ist und viel zustande bringt. Nicht alles, aber viel. Und ich habe, man soll die Bibel ja im Zusammenhang lesen, das habe ich auch getan, und dann habe ich gedacht, ich muss den Vers 17 und 18 noch dranhängen, weil der ist unglaublich. Da steht nämlich, Elia war ein Mensch wie wir. Wenn wir in der Bibel lesen von den großen Helden in der Bibel, den Elia, den Elisa, Johannes dem Täufer, all die Propheten, Jeremia, Jesaja, dann denkt man doch oft, das waren Supermänner, die hatten einen Auftrag von Gott und die waren natürlich in der Lage, solche Dinge zu verbringen, hier mit dem Regen oder mit der Dürre. Übrigens, wenn ich an Elia denke, dann denke ich eigentlich viel eher an diese Geschichte auf dem Berg Karmel, wo dieses Opfer gebracht wird und wo die Priester um dann den Altar tanzen und nichts passiert und der Elia betet und Feuer kommt vom Himmel. Das finde ich eigentlich ein viel stärkeres Ereignis als hier mit diese 3 Jahre kein Regen, weil das erleben wir ja heute auch teilweise ohne Gebet. Aber ich denke, hier geht es dem Jakobus auch darum, dass der Elia wieder gebetet hat und das Land brachte wieder Früchte hervor. Diese Früchte sind für mich hier so dieser Schlüssel, wenn ich bete, dass Frucht entsteht, dass was Neues wächst. Und wir sollten unser Gebet nicht in den Schatten stellen. Also wir haben alle den Heiligen Geist und deswegen können wir beten und es geschieht etwas. Aber auch dafür ist es ganz wichtig, zu sehen, dass der Elia, konnte er das denn? Weil er eine ganz tiefe Beziehung zu seinem Herrn, zu seinem Gott hatte. Und das ist der Punkt, dass wir auch unsere Beziehung zu Jesus, darauf will ich nochmal hinweisen, die Beziehung zu Gott, zu Jesus ist der Schlüssel. Ist Jesus wirklich an unserer ersten Stelle? Ist er derjenige, zu dem wir rennen, wenn uns irgendwas bewegt, positiv oder negativ? Sind wir berührt von der Liebe Jesu? Oder ist uns das inzwischen so vertraut geworden, dass wir darüber gar nicht mehr richtig nachdenken? Ich meine, wir feiern das Abendmahl immer wieder und werden daran erinnert, was Jesus für uns getan hat. Aber erreicht uns das auch im Alltag? Ist er unser Ansprechpartner? Ist er unsere erste Liebe? Das ist das, was der Jakobus uns vor Augen stellen möchte. Unsere Beziehung zu Gott, das ist der Schlüssel. Will ich das? Will ich so eine tiefe Beziehung haben wie der Elia? Ich denke mal, wir könnten einen Versuch starten, indem wir Jesus schon am Morgen begrüßen, mit ihm reden und dann mittags und abends. Und erzählt ihm einfach alles, was ihr so erlebt habt. Macht euch das zur Angewohnheit. Ruft nicht eure Freunde an oder den, den ihr sonst sprecht. Ruft zuerst Jesus an. Und danach dürft ihr dann mit demjenigen reden, der sonst euer Ansprechpartner ist. Erzählt ihm einfach alles, was ihr so mit erlebt habt am Tag. Ich denke mal, das ist eine Sache, die diese Perspektive wieder ändern wird. Und dann lass dich doch von Jesus überraschen und lass dich neu begeistern. Weil ich denke, wenn wir das tun, dass Jesus unser erster Ansprechpartner wird, dann werden wir auch eine ganz neue Struktur in unserem Glauben bekommen und wir werden neue Perspektiven haben und wir werden auch neu berührt werden von Jesus, denn er möchte das ja. Und der Jakobus möchte das auch, dass wir das erleben. Deshalb hat er da vor 2000 Jahren diesen Brief geschrieben an seine Geschwister, weil er wollte, dass sie wieder so richtig fröhlich werden, obwohl sie vielleicht irgendwo sitzen und traurig sind, weil sie ihr Haus verloren haben, weil sie aus ihrer Umgebung raus mussten. Aber er möchte gern, dass wir alles an zweite Stelle stellen und Jesus an erste. Und ich möchte euch einladen, dass wir das mal ausprobieren. Und vielleicht gibt es demnächst auch hier so einen Zeugnistag, wo wir vielleicht mal darüber berichten können, was wir mit Jesus erleben. Amen.